Herzlich willkommen zu dieser tollen Folge mit Arthur May von IONOS. Das ist eine richtig tolle Folge geworden, nur die Technik war auf meiner Seite nicht so richtig gut. Also vielmehr die Tonspur. Ich bin manchmal nicht gut zu hören, aber das ist ja nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass ihr Arthur hören könnt und der ist wirklich 1A aufgenommen und vor allen Dingen auch inhaltlich ist das eine richtig super Folge geworden. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, also verzeiht uns die technischen Herausforderungen und jetzt viel Spaß mit der Folge von Arthur May und IONOS.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem richtig spannenden Thema und einem noch spannenderen Gast. Herzlich willkommen, Arthur May von IONOS. Moin, Arthur.
Moin, moin. Hi. Ja. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Richtig gut. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Das kannst du später erzählen oder auch nicht. Die IONOS, die Fachleute kennen euch natürlich. Aber ich freue mich sehr, dass wir gerade jetzt drüber sprechen können, weil ihr seid eine wirklich sehr, sehr spannende Marke, tolles Unternehmen. Und ihr habt vor kurzem, ich glaube, es ist jetzt auch bald ein halbes Jahr her, ein IPO gemacht, fast ein halbes Jahr her.
8.2.
Ihr habt einen Börsengang gemacht und wir wollen vor allen Dingen, wir wollen auf euren Marketingmaschinenraum, auf diese Evolutionsstufen, die ihr genommen habt, aber auch gerade, was macht das mit einer Organisation, wenn sie IPO-ready werden muss auf der Marketingseite? Was hat das mit euch gemacht? Was habt ihr gelernt? Was habt ihr getan? Das sollte so ungefähr unsere Agenda sein. Ja, bevor wir einsteigen, lieber Arthur, stell dich doch mal kurz selbst vor.
Sehr gern. Zu mir, Arthur May. Ich bin jetzt seit mehr als 3 Jahren mit dabei, März 2020, also kurz vor der ganzen Pandemie-Geschichte, gejoint und bin CMO der Holding, der IONOS Holding. War davor bei Idealo, also im Axel Springer Unternehmen, Project A Ventures, die ja auch häufiger im Podcast vorkommen, in der Unternehmensberatung aus Hamburg, deiner Stadt, und Background ist Informatik.
Sehr gut. Du bist, das hat man glaube ich schon in den Stationen gemerkt, du bist ein Kind. Du kommst originär aus unserer echten Internetbubble. Du hast eine SEO-Spezialisierung gehabt, ne? Oder ich habe dich zumindest als hochfachkundigen SEO-Fachmann kennengelernt. Ist das richtig oder
hast du vollkommen recht? Also
als CMO musst du jetzt vermutlich auch Generalist sein, oder?
Ja, wobei das auch mit zur Aufgabe dazu gehört. Ja. Aber tatsächlich, also mein Background ist Informatik. Ich bin auch eher technischer angehaucht. Ich habe lustigerweise sogar im Teenage-Alter, also sehr früh, sogar ein eigenes kleines Hosting-Unternehmen nebenher gehabt, um meine Gaming-Situation zu finanzieren. Also ich habe früher sehr viel gegamed, meinen eigenen Clan gegründet, um dem quer zu finanzieren, habe ich sogar ein kleines Hosting-Unternehmen gehabt und Web-Hosting angeboten, damals schon. Also sehr technisch, habe Server auch zusammengeschraubt, also super früh damit angefangen. Komme aus dem technischen Bereich und das ist dann, hat sich dann entsprechend so weiterentwickelt. SEO war da sehr naheliegend, weil Webseiten, Frontend, also die gesamte Web-Applikation fand ich einfach sehr spannend. Habe da viel mit rumgespielt und da war SEO sehr naheliegend. Man muss auch sagen, ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, gab es auch gar nicht so viele Online-Marketing-Kanäle. Da hieß es ja auch Internet-Marketing, ja, und da war eben SEO der Kanal. Klar gab es ja schon so in gewisser Weise Affiliate, aber auch SEA kam ja später, ja. Ich meine, sogar Google Ads ist in Deutschland auch erst um die 2.4 oder so gestartet, ja. Facebook dann 2.6, 2.7. Die Themen, die weiteren Kanäle, die kamen ja erst mit der Zeit. Deswegen ist tatsächlich SEO auch mein Home-Turf, weil ich auch so früh angefangen habe.
Das ist bestimmt super hilfreich. Weißt du, wie selten das ist, dass jemand mit dem Informatik- und echten Online-Marketing-Hintergrund auf die CMO-Ebene geht? Also entweder machen sie dann ihren eigenen Venture-Fonds.
Bestimmt, ja.
Fällt mir jetzt gerade ein oder zwei, fallen mir da ein. Ja. Oder sie machen ewig lang, also die meisten sind selbstständig. Aber ich finde das total, ich finde, das braucht es, gerade in dieser jetzigen Wettbewerbslandschaft, Menschen, die Gesamtverantwortung für das Marketing übernehmen können und aber auch ein sehr tiefes Erfahrungswissen im Digitalen
haben. Es ist auch immer sehr interessant, wenn man auf die eine oder andere, aufs andere Event geht, wo andere CMOs sind. Ja, ich habe da schon eine Menge CMOs kennengelernt, gerade auf dem FMCG-Bereich ist natürlich ein anderes Skillset. Ja, wenn du dann wissen musst, auch im Offline-Handel, wo da dein Produkt im Regal unten oder oben liegt oder dass dann ein gewisser Stand was bringt. Und im Digitalbereich, da hilft es natürlich dann, diesen Background zu haben. Aber es ist auch tatsächlich einfach meine Passion. Also es ist tatsächlich einfach meine Leidenschaft, ja, das gesamte digitale Marketing und alles drumherum auch, wie sich die Cookie-Welt verändert, wie das Tracking sich verändert, ja, welche neuen Kanäle es da gibt.
Ja, das merkt man auch jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, dass du das nicht besprichst, weil du es muss, sondern weil du richtig Bock drauf hast und auch neugierig bist.
Das kann ich auch zurückgeben. Also wir haben ja schon am Anfang zusammengearbeitet, als ich bei Jonas angefangen habe, hatten wir ein kleines Projekt zusammen und ich höre ja auch gerne deinen Podcast. Das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Ich merke, dass du da auch fachlich sehr tief drin bist in den Themen. Ja, deswegen hatte ich auch heute vorgenommen, mal eine Rückfrage zu stellen, wenn wir mal über die eine oder andere Thematik sprechen. Aber man merkt das auch bei dir. Es gibt gar nicht so viele Menschen in Deutschland, von denen ich fachlich sehr viel halte, oder was heißt halten, aber wo ich glaube, dass sie einfach sehr tief drin sind, auch weil sie es einfach lieben oder weil sie es mögen. Ja, da ist Florian Heinemann ganz weit vorne dabei, da ist Mirko Kaspar vorne mit dabei, aber auch du. Also das ist mein Top 5, ja. Wenn ich mit denen darüber spreche, dann merke ich, dass sie einfach dafür brennen und einfach sehr tief drin sind. Als ich dann bei Jonas angefangen habe und wie dieses Projekt dann noch zusammen hatten, ja, du berätst ja auch, oder ihr, so wie ich das ja mitbekommen habe, ihr macht, glaube ich, auch viel für PEs und was ja super spannend ist, ja.
Für die Companies der PEs, ne? Also das ist ein ganz feiner Unterschied.
Das macht einen großen, das stimmt, ja. Und da hat man gemerkt, dass ihr sehr tief drin seid und das hatte mich auch, ich muss sagen, auch überrascht, weil man hat nicht ganz so häufig Leute drin, die eben diese gesamte Kette verstehen. Ja, es gibt natürlich Experten für einen einzelnen Bereich, aber eben die gesamte Kette zu verstehen, von Tracking bis hin zu Attributionsmodellen, den verschiedenen Kanälen, was man da rausholen kann, gibt es gar nicht so häufig. Deswegen kann ich es auch nur zurückgeben.
Auf jeden Fall, ganz ehrlich, also wirklich, das ist total nett, ich gebe das ans Team weiter. Eigentlich könnten wir den Podcast von meiner Seite jetzt hier aufhören.
Heute auch schon. Ich bin gut drauf, du bist gut drauf. Eigentlich haben wir
aus meiner Ziel erfüllt. Perspektive kann es nicht besser werden. Aber weil wir so ein bisschen Zeit haben, vielen Dank. Lass uns doch noch über IONOS grundsätzlich sprechen für diejenigen, die euch noch nicht kennen. Was macht IONOS und vor allem, was macht euch, also die nächste Frage wird dann sein, wie kann man in dem Wettbewerb, in dem ihr steckt, wirklich sich behaupten?
Da war ja noch was. was macht IONOS? Ja, die IONOS-Gruppe oder die IONOS selber, die auch in die Börse gegangen ist, ja die IONOS-Gruppe, wozu die IONOS selber gehört, aber auch weitere Tochterunternehmen wie die Strato, die United Domains, InternetX aus Deutschland, aber auch die Sedo, der Marktplatz, der Aftermarktbereich, den wir haben, der Marktführer in Polen, HomePL, in Spanien, Asis, UK Fasos und so weiter. Wir haben da eine Menge Brands in der Gruppe, wobei IONOS natürlich der größte Brand ist, umsatztechnisch, gewinntechnisch und natürlich auch personaltechnisch. Und was macht die Gruppe oder was macht Jonas? Die Gruppe ist, als Gruppe sind wir der größte Hosting-Anbieter aus Europa und auch Cloud-Enabler. Jonas selber bietet genau dieses Produktportfolio an. Das heißt, wir bieten Hosting an, von der Domain über den Website-Builder, über das Web-Hosting, den Online-Shop, den Server bis hin zum Cloud-Bereich, der Cloud-Infrastruktur und Plattform. Und weil dann eine Frage auch in die Richtung geht, wo wir uns differenzieren, genau da beginnt das dann auch. Ja, wir haben ein sehr breites Produktportfolio, wahrscheinlich das breiteste Produktportfolio von allen am Markt. Also wir haben eher Konkurrenten, die dann eher einen One-Product-Fokus haben, Shopify für einen Shop oder Wix für einen Website-Builder etc. pp. Ja. Da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Anbieter, die dann sehr spezialisiert sind, die Hyperscaler im Cloud-Sektor. Und das ist zum einen natürlich ein Vorteil, aber auch eine Herausforderung zugleich. Wenn durch dieses breite Produktportfolio können wir natürlich auch gute Cross-Sells und Upsells haben einen deutlich besseren oder geringeren Streuverlust natürlich bei Marketingaktivitäten. Ja. Wenn wir den Kunden mit einem Purpose zu uns holen und sagen, hey, wir bieten dir das Hosting an, du willst eine Webseite, du willst digital erfolgreich sein, wir helfen dir, ja, eben von Domain über Website, Server bis hin zu Cloud, ja, haben natürlich da riesengroße Benefits. Und zeitgleich haben wir natürlich auch die Herausforderung, mit so einem breiten Produktportfolio uns auch zu differenzieren, beziehungsweise müssen da an vielen Stellen, haben wir natürlich dann unterschiedliche Competition, ja. Und die Differenzierung ist dann natürlich auch pro Produkt ein bisschen unterschiedlich. Ja, ein Domain-Produkt oder ein Domain geht schon ein bisschen Richtung Commodity natürlich verständlicherweise. Ja, der Registrar selber ist natürlich schon sehr wichtig und das ist natürlich wichtig, welchen Part man da hat. Ja, da gibt es natürlich auch Fälle, die Registrar, wo es nicht so gut mal lief oder was auch immer. Ja, aber das ist schon eher ein Massenmarktprodukt, wobei die Cloud natürlich schon ein Unterschied ist. Bei der Cloud macht man sich dann auch schon mal Gedanken, wo platziere ich dann mein Startup oder mein Enterprise, mein Corporate, welche Infrastruktur nutze ich da? Und so entsprechend ist es unterschiedlich. Die wichtigsten oder die mir am wichtigsten sind vor allem in der Cloud, ist eben das Thema Europa, Deutschland. Wir sind ein deutsches Unternehmen, ein europäisches Unternehmen. Klar gibt es Hyperscaler, gerade Übersee, die auch ihre Rechenzentren hier haben, aber nichtsdestotrotz ist es ein großer Unterschied. Ja. Es ist am Ende des Tages trotzdem ein Tochterunternehmen der US-Company. Und da können wir punkten. Was ich auch gut finde, und das betrifft auch vor allem den Serverbereich, aber auch unsere gesamte Infrastruktur, man merkt an unserer Company, dass wir sehr technisch orientiert sind. Ja. Wir sind einer der Top-Contributor häufiger im Bereich Linux-Kernel. Ja, also sehr, sehr, sehr technisch, sehr tiefe Ebene. Und damit können wir auch und haben auch an vielen Stellen haben wir eine sehr starke Leidenschaft für die Technik, für die Infrastruktur dort runter und sind dadurch auch effizienter, unsere Plattform zu betreiben und können deswegen günstiger sein. Mhm. Ja, gerade im Cloud-Sektor und in anderen Bereichen sind wir da kompetitiv unterwegs. Nicht, weil wir es sein müssen, sondern weil wir es können. Mhm. Und das macht so viel Spaß und das ist das Tolle. Da können wir uns natürlich auch differenzieren. Naja, und eben gerade im Massenmarktbereich, wenn du so ein Commodity-Produkt hast, dann versuchen wir natürlich auch sehr stark auf den Service-Aspekt zu gehen. Ja? Also eben viele Cross-Sells zu bieten, viele Produkte zu haben, die dir helfen, erfolgreich zu sein. Ja? Mit den Online-Marketing-Tools, die wir haben und so weiter und so fort. Aber eben auch einen sehr guten Service zu haben. Ja? Bei uns bekommt auch der Domain-Kunde, der nur 1 Euro im Monat zahlt, oder den kleinsten Server hat, ja, für wenige Euros, bekommt 24/7 kostenlos Support an die Hand.
Da waren ja schon ganz viele Dinge, die ich gerne mit dir tiefer bespreche. Und deshalb versuche ich mich so ein bisschen zu konzentrieren, damit ich das so ein bisschen auseinander sortieren kann. Und vor allen Dingen auch für diejenigen, die jetzt noch nicht von morgens bis abends über Hosting, überhaupt über diesen eher B2B-lastigen Bereich nachgedacht haben. Also das Geschäftsmodell in den meisten eurer Marken und Angebote sind ja schon eher SaaS-ähnlich oder auf jeden Fall Subscription-Modelle.
Ja, also großteils SaaS.
Und ihr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr ja aber auch B2B, also ihr habt von Groß-B2B, Enterprise-Level über Micro-B bis zum normalen Consumer eigentlich
exakt.
Die komplette Klaviatur.
Exakt, genau. Du kannst eine Domain bei uns kaufen für 15 Euro im Jahr oder eben die Cloud fünfstellig im Monat. Genau.
Also das heißt, von der Marketing-Seite hast du sozusagen auch wiederum alle Extreme, vielleicht außer das reine transaktionale Geschäft. Weiß nicht, ob du das auch irgendwo hast, aber vor allen Dingen hast du die Dinge, die jetzt eher B2B-Marketing-Sales orientiert sind, also Mehrstufigkeit, sehr große Kundenwerte, hohe Komplexität, Entscheider muss nicht gleich Entscheidungsvorbereiter sein, also die ganze Klaviatur. Und dann hast du aber auch Einstiegsprodukte, die vermutlich im Self-Serve laufen.
Exakt, ganz genau. Ja. Und da auch wieder das beste Beispiel, Domain oder auch vielleicht ein Website-Builder, wo du möglichst wenig Touchpoints auch möchtest in der Kette, in der Journey des Kunden, um ihm es auch einfacher zu machen. Ja. Oder wo du versuchst, die Touchpoints zu reduzieren, hin zu genau den Enterprise-Bereichen in der Cloud, wo du die technische Infrastruktur nutzt und da dann Leads generierst, um die dann.
Ich stelle mir nur sogar so ein bisschen die Komplexität deines Jobs vor. Also auf jeden Fall ist mal die Spanne schon mal okay breit. Ja. Und bis jetzt waren wir nur beim Geschäftsmodell. So, dann,
ich habe ein gutes Team, das hilft da sehr.
Ja, gut, aber in der Regel kommen die ja auch nicht von alleine und die bleiben auch nicht immer ganz von alleine. Da, also ich glaube schon, dass da auch ein bisschen Arbeit mit verbunden ist. Wenngleich ich mich freue, dass du so einen wirklich positiv entspannten Eindruck machst, obwohl wir hier heute in Berlin gefühlte 35 Grad haben und echte 28.
Wir haben uns auch noch einen der kleinsten Meetingräume genommen, die wir hatten, ohne Fenster, ohne Klima.
Gibt es einen Meetingraum, der eine super Podcast-Ausstattung hat?
Das stimmt auch.
Also ich bin der Letzte, der hier so, also du, also das, die Bandbreite der Geschäftsmodelle ist schon, und doch, also die Geschäftsmodelle sind ähnlich, aber die Untersegmente sind schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Dann bei den USPs, klar, das sieht man auch an eurer Kommunikation, das Thema Europa oder sogar Germany at Core, denke ich, könnte mir vorstellen, da fällt mir auch der ein oder andere Gesellschafter bei euch ein oder Aktionär ein, der so eine ähnliche Kommunikation macht. Gut, verstehe ich auch, ist bestimmt auch ein starker Punkt. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, also nächster starker Punkt, verstehe ich auch, ihr könnt Cross-Sell, Upsell, also Upsell kann jeder, also theoretisch, aber Cross-Sell, ihr könnt besser tiefer cross-sellen als andere, die vielleicht über Marktplätze Kooperationen gehen müssten, weil ihr viel habt, das verstehe ich auch. Mhm. Jetzt könnten viele sagen, ihr seid also Spezialist versus Generalist, also Universalist. Hörst du das oft und sagen, ihr macht vieles, aber nichts richtig?
Das wäre der Fall, wenn wir nicht eine große Traction hätten. Wir sind Europas größter Hoster und der größte Hoster aus Europa, ja. Mhm. Deswegen ist das eine gewisse Bestätigung und natürlich haben wir nicht mit allem gleich von Anfang an angefangen. Ja, wir bieten auch Online-Marketing-Tools, wie gesagt, das SEO-Tool oder auch SEA-Tool oder eben jetzt auch wieder E-Mail-Tool, was wir anbieten, CRM. Die kamen natürlich sinnvollerweise mit der Zeit. Ja. Meine Aussage war auch eher darauf bezogen, weil deine Zielgruppe und wie gesagt, ich höre deinen Podcast sehr, sehr gerne. Ja. Häufig ist ja auch der CAC sehr wichtig. Ja. Der CAC ist bei uns wahrscheinlicherweise auch sehr wichtig, aber dann natürlich der Gesamt-ROI. Und den Gesamt-ROI kannst du natürlich durch ein sinnvolles Produktportfolio natürlich erhöhen. Der CAC wird in der Regel natürlich geringer, wenn du eben weniger Streuverlust hast, ja, oder wenn jetzt ein Kunde, also viele Kunden sagen, ja, ich möchte eine Webseite erstellen. Viele wissen ja auch noch gar nicht, was sie genau wollen. Nachher ist es ein Online-Shop, ja. Na, dann wäre es vielleicht Anbieter X, ja, dann wollen sie erstellen, aber es ist eigentlich doch nur eine Webseite und vielleicht soll es doch nur statisch sein, es ist aber Anbieter Y, ja. Und ich möchte aber trotzdem noch erfolgreich sein oder ich möchte noch E-Mail und ich brauche noch Online-Marketing-Tools, die mir dabei helfen. Und dann skalieren sie später und dann nutzen sie andere Produkte. Diese ganze Variation, diese Variablen, sag ich mal, ja, die machen schon eine Menge aus. Und es hilft natürlich, wenn wir eben dieses breite Produktportfolio haben. Ja. Und natürlich, klar, hast du dann durch einen geringeren Streuverlust, hast bessere Einkaufskonditionen. Und der CLTV durch die Cross-Sells, durch die Upsells, ja, ist der CLTV natürlich gut. Der Kunde kann bei uns nahtlos skalieren. Er kann heute erstmal eine Domain sichern, macht sich erstmal eine kleine Webseite, vielleicht ein MVP oder was auch immer. Kann auch einen Online-Shop dazu nehmen oder wie auch immer. Und skaliert dann mit uns, nimmt dann das Managed-Paket, nimmt dann den Server oder steigt gleich auf die Cloud um, ja, und hat dann da entsprechende Ansprechpartner.
Das hat ich wollte dich unterbrechen, ich wollte nur kurz sagen, ich habe das positive Feedback gekriegt, dass es hilft, ab und zu nochmal kurz die Abkürzung rein zu übersetzen.
Oh ja,
also, gut. Also auch, ich höre auch welche zu, die praktisch noch neu auf der Party sind. Also die Customer Acquisition Costs sind die CACs, die CLTVs oder die Customer Lifetime Values, das Gegenstück. Oft spricht man auch von der Ratio zwischen CACs und CLV, weil das genau ja das ist. Ihr müsst, also ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis in diesem Geschäft, dass man in der Regel die Kundenprofitabilität deutlich vorfinanzieren muss. Ne? Also die Kundengewinnung ist in der Regel sehr, sehr teuer, gerade in hochkompetitiven Märkten, wo es ja, wir sagen, dass es auch Gatekeeper geben, die praktisch Auktionsmodelle haben, die dazwischen sind, aber auch andere. Ne? Also muss man gleich sagen, wie so eure klassische Gewinnung stattfindet. Mhm. Aber das nochmal kurz, um die
Abschlussung zu sprechen. Sehr guter
Punkt. Ich wollte auch nicht sagen, dass ihr praktisch in dem Ruf habt, nichts richtig zu machen, sondern weil das ist so bei so Portfolien ja oft das Thema, bist du auch bei Hyperscalern, ist das ja durchaus ein Thema. Egal, ob sie es organisch weiterentwickeln, ihr Portfolio, oder durch Zukäufe. So das Thema, hast du eine Summe von Durchschnittsanbietern oder hast du in jedem Markt den besten? Ist ja auch für beides, für die Kundenakquisitionskosteneffizienz als auch für die Fähigkeit, Lifetime zu generieren.
Das stimmt, ja.
Der letzte Punkt, den wollte ich nicht unterschlagen, den ich in deiner Positionierung rausgehört habe, ist das Service-Element. Also neben Europa, Deutschland, Service ist ja auch, ich will schon fast sagen, liest sich schon fast wie so ein klassisches Playbook für einen Qualitätsanbieter. oder praktisch auf die Antwort auf die zu schnellen Hyperscaler. Vielleicht sollte man das auch nochmal erklären, Hyperscaler im SaaS-Bereich.
Also oh ja, stimmt.
Software as a Service. Ab wann nennt man einen Hyperscaler einen Hyperscaler?
Oh, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Synonym für uns sind natürlich die meisten Unternehmen, also Hyperscaler in dem Sektor, sind die meisten GAFAM-Unternehmen, wenn man so möchte, ja, die da aktiv sind, wobei nicht alle von GAFA ja Cloud anbieten. Aber es geht eben um die Cloud-Anbieter, die international aktiv sind, überwiegend aus den USA kommen, ja. Wo das Geschäft in der bisher eher nebenher entstanden ist, in der Regel, ja, wobei das jetzt nicht eigentlich keine Voraussetzung ist.
Nebenprodukt eigentlich, ne?
Ja.
Amazon ist einer der profitabelsten Bereiche von Amazon, scheint der Cloud-Bereich
zu sein. Genau, ja, es ist eben dann so ein Produkt, was dann nebenher entstanden ist, aber dann sehr stark gewachsen ist und auch sehr hohe Profitabilität herbeiführt.
Auf jeden Fall auch die Bewertung. Ne? Ich weiß nicht, welches Analystenhaus das war, die gesagt haben, wir gucken uns eigentlich gar nicht mehr das Handelsgeschäft von Amazon an, sondern nur noch alles, was im Cloud-Bereich. Aber du sagst so, die eher US-amerikanischen geprägten Player, die dieses Geschäft nach oben gehen.
Genau, die würde ich da klassischerweise drunter zählen. Mhm.
Okay. Also euer Service, ich stelle mir vor, dass es nicht ganz trivial ist, zu kommunizieren, dass euer Service so ist, wie er ist, weil die meisten, also wir kennen das aus dem Telekommunikationsbereich oder aus anderen vergleichbaren Bereichen, du merkst die Qualität eines Services erst, wenn du wirklich Bedarf hattest. Mhm. Und das ist in der Regel nach der Transaktion. Ne?
Im besten Fall hast du ja auch gar keinen Bedarf, mit dem Service in Kontakt zu kommen.
Ja, ja, aber es kann auch Unterstützung, klar.
Ja, stimmt, alles, das, genau.
Das ist alles selbst erklärt.
Ja. Exakt, ja. Okay. Das stimmt, ja.
Verstehe ich. Lass uns doch mal, weil wir ja schon bei CAC und CLV da waren, weil ich glaube, jemand, der noch nicht so den SaaS, egal ob B2B oder B2C ist, Bereich kennt, ist, der kann sich vielleicht noch nicht so richtig vorstellen, wie macht man eigentlich erstmal die Kundengewinnung? Mhm. Und was sind so eure, ich muss jetzt keine exakten Zahlen nennen, aber du kannst ja ruhig mal die Größenordnung eures Geschäftes nennen und auch so ein bisschen eure Wachstumsambitionen, damit wir danach, werde ich dich natürlich fragen, ne, wie sind eure Loyalitätsraten, wie sieht dein Churn aus, damit wir so ein bisschen beide Seiten so ein bisschen greifen können. Mhm. Aber wie wächst ihr und wer hilft euch dabei? Oder was hilft euch dabei?
Vielleicht nochmal zu den Zahlen, weil wir da jetzt weniger darüber gesprochen haben. Wir sind ja seit dem 8.2. börsennotiert und Q1 haben wir jetzt veröffentlicht, dass man so ein Gefühl hat, ja, welche Größenordnung wir da reden. Ja, wir reden von Umsatz in 22 von fast 1,3 Milliarden Euro Umsatz. Ja. Das EBITDA liegt bei 345,6 im letzten Jahr zu 1,3 Milliarden Umsatz.
Oh, das ist ein ganz auskömmliches Geschäft.
Ja,
kommt genau. Über die Runden.
Ja, ist relativ margenstark. Ja. Da muss man natürlich auch sagen, wir profitieren natürlich auch von unserer Historie. Ja. Wachsen natürlich auch ganz gut. Umsatzprognose für 23 haben wir einen Anstieg auf um 10% auf ca. 1,4 Milliarden Umsatz.
Okay, gut, das ist ja in dieser Größenordnung, in dem Markt, den ihr adressiert, also hört sich für mich ausreichend ambitioniert an, aber ich bin da jetzt überhaupt kein Experte. Die Frage ist ja auch immer, worauf steuert ihr euer Geschäft? Steuert ihr das eher nach Marge oder nach Wachstum oder wie ist das ausgewogen? Ich habe mir sagen lassen, dass das gerade jetzt im jetzigen Marktumfeld auch gar nicht so trivial ist.
Genau, ist immer ein Mix. Also muss sagen, es gab auch die letzten Jahre, gab es ja auch sehr viele Unternehmen, die extrem auf Topline, also Umsatzwachstum, ja, Topline-Wachstum gegangen sind und vielleicht die Marge einfach auch ein bisschen auch außer Acht gelassen haben. Ja, jetzt doch ordentlich strugglen. Ja. Man bekommt es ja doch mit Startups, aber auch größere Unternehmen, haben da Herausforderungen, haben teilweise Downrounds, also die Bewertung der Unternehmen geht runter. Viele auch größere Unternehmen, auch Konkurrenten von uns, haben Layoffs, Kündigungswellen, teilweise zwischen 8-10%, was bei uns nicht der Fall ist. Also wir haben da aus meiner Sicht auch gute Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen, dass wir eben nicht in die Situation kommen mussten. Ja. Also einer der Gründe ist eben, weil wir eben diese Balance haben aus Wachstum. Ja, natürlich ist Wachstum wichtig und Profitabilität. Mhm. Ja. Und die haben wir früher gehabt und die halten wir auch bei.
So, und bitte auf der Größenordnung, auf der ihr, auf der Flughöhe, auf der ihr unterwegs seid, ist Wachstum ja nicht trivial aufrechtzuerhalten.
Das stimmt.
Wie macht er das? Lass ruhig mal über Kanäle, über die wesentlichen Treiber. Ne? Also man kann ja durchaus auch sagen, dass im SaaS-Geschäft ja auch Wachstum aus der bestehenden Kundenbasis entstehen kann.
Exakt, ja. Natürlich hast du den Neukundenpart, ja, und den Bestandskundenpart. Aus dem Bestandskundenpart kannst du natürlich immer auch noch mehr rausholen, durch Cross-Sell, durch Upsell, ja, durch intelligentes Pricing. Beim Neukundenbereich ist es so, dass wir eigentlich die gesamte Klaviatur verwenden an Marketingkanälen. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht machen, oder was wir mal zwischendurch mal wieder testen, aber sonst nicht machen, ist Out of Home, ja, Print, ja. Nicht nennenswert zumindest. Ja. Vielleicht mal das eine oder andere wieder testen und mal mit der einen oder anderen Idee oder vielleicht das eine oder andere Produkt, aber eben in der Regel ist das kein Standbein innerhalb unserer Marketingaktivitäten. Wir bedienen im gesamten Online-Marketing alle Kanäle, ja, von SEO, SEA, also Google bezahlt, organisch, das Display-Netzwerk von Google, inklusive den ganzen Retargeting-Möglichkeiten, Facebook, Meta, ja, aber auch LinkedIn, gerade in diesem Enterprise-Segment natürlich sehr lukrativ, ja, um auch Leads zu generieren, Aufmerksamkeit zu bekommen, Content zu platzieren. Wir haben sogar sehr gute Erfahrungen mit TikTok gemacht, ja. Was sehr interessant ist, weil klassischerweise vor 2 Jahren hätte ich jetzt gesagt, das wird vielleicht TikTok nicht ganz unsere Zielgruppe treffen, vielleicht können wir ein paar Domains verkaufen, irgendwie bei einer Masse, aber tatsächlich ist das auch sehr interessant, auch neben dem klassischen Marketing auch fürs Recruiting auch da ganz passendes, ja. Wir testen auch in der Gruppe immer wieder andere Dinge. Wir haben sogar unsere Tochterfirma Strato hat sogar Tinder-Ads getestet, ja. Also wir sind da sehr aktiv, ja, auch immer wieder zu schauen, was funktioniert, ja. Das ist auch der Ansatz vom Marketing-Team, das ist mein Ansatz, ja, zu schauen, was funktioniert, was geht, ja. Natürlich muss man schauen, wo man die Marke positioniert und kann man das überhaupt skalieren, ja. Aber es gibt da sehr viele Möglichkeiten, ja. Genau, im Online-Marketing eben alle Kanäle und sind da auch grundsätzlich offen, alles zu testen, ja. Und wir kombinieren das auch seit einiger Zeit mit weiterem Markenaufbau, gerade in unseren größten Märkten, vor allem zum Beispiel als Deutschland, das natürlich ist unser umsatzstärkster Markt, mit all den Tochterunternehmen, die wir natürlich haben. UK, Spanien, Frankreich, da haben wir jetzt auch in den letzten Monaten, letztes Jahr und dieses Jahr sehr stark in unsere Brand investiert. Und das haben wir auch mit TV gemacht. Ja.
Das ist interessant, weil ihr seid, also wir haben uns ja schon ein paar Mal über sowas wie TV unterhalten und über auch die Notwendigkeit, eine gute Balance zwischen Push-Marketing, also bedarfsweckenden Marketing, und Pull-Marketing, also eher Marketingmaßnahmen, wo der Bedarf eigentlich schon artikuliert wird, weil zum Beispiel jemand durch die Suche zu uns kommt. Nur da haben wir das Problem der Sättigungsfalle. Ne? Da schlagen sich ja eben praktisch eine ähnliche Anzahl an wachstumshungrigen Wettbewerbern um eine endliche Anzahl an Suchanfragen. Und das treibt ja den Preis immer so ein bisschen bis an den Grenznutzen oder ein bisschen drüber. Mhm. Bei Push-Marketing sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Hast du da einen Weg gefunden, wie das Gleichgewicht zwischen eher bedarfsweckenden und bedarfsdeckenden Maßnahmen sich verhält?
Mhm. Also in der Vergangenheit bin ich da immer so rangegangen, dass ich gesagt habe, okay, jeder Kanal an sich muss sich rechnen, ja, und jeder Kanal oder jede Aktivität an sich müssen wir natürlich tracken können oder in irgendeiner Weise eine Performance messen können. Und das ist auch richtig so, oder dabei bleiben wir. Jeden Kanal isoliert zu betrachten, ist nicht immer ganz so sinnvoll. Ne? Es gibt zum Beispiel eine interessante Erkenntnis, dass gewisse Themen, gewisse Aktivitäten viel lukrativer sind, wenn man sie in Kombination sieht. Events, aber auch eben, also ob es gesponsert sind oder eigene, aber auch eben TV. Und da setzen wir auf zum Beispiel MMM, Marketing Mix Modeling Systeme. Zeitgleich versuchen wir aber auch, das sind weitere Fachbegriffe, aber ich denke mal, das ist fein, ja, für diese MTA, Multi-Touch Attribution, also Klickpfade, beziehungsweise, ne, also überwiegend natürlich noch Cookie-basiert, aber eben Klickpfade zu tracken, wie die Customer Journey ist, das möglichst zusammenzubringen, und man hat immer eine Unschärfe. Ja, es wird natürlich auch immer, da wird es immer mehr Unschärfe auch geben, weil es da auch diverse Player gibt, vor allem ganz vorne voran auch Apple, ja, die dafür sorgen, dass es unschärfer ist, die übrigens auch bei der letzten Apple Vision dafür jetzt gesorgt haben, mit der Nebenankündigung, dass das Tracking noch weiter verweicht wird, noch weiter oder verringert wird, der Tracking-Möglichkeiten. Sie parsen jetzt sogar oder sie schließen jetzt sogar First-Party-Tracking-Parameter aus. Jetzt erstmal nur im Incognito-Modus, aber Wahrscheinlichkeit ist im normalen Browser es auch. Das wird dazu führen, wenn dem so kommen wird, dass man natürlich auch eine Menge Daten verliert, ja. Aber das natürlich auch zu, damit umzugehen, dazu adjustieren, ist immer eine Herausforderung. So, und das machen wir. Schauen, wie sehen wir diese Wechselwirkungen. Und das erste genannte Marketing Mix Modeling, da versuchen wir auch möglichst viele externe Faktoren mit reinzunehmen. Ja, was passiert gerade am Markt, an Aktionen, an Aktivitäten, Saisonalität etc.
Das ist bestimmt bei euch mega komplex. Zum einen, weil ihr eine hohe, also ihr habt eh schon eine hohe Bekanntheit. Ihr habt schon große Marktanteile, glaube ich. Also könnte ich mir vorstellen. Kann man von außen erkennen.
Ja, in der Tat. Ja.
Wie du schon sagst, diese Modelle haben ja alle ihre Unschärfen, und das Korrelations-Kausalitätsproblem bleibt ja auch beim MMM irgendwie immer noch da. Mhm. Gerade bei dem, was du eingangs sagtest zu Apple, ist es ja eigentlich auch nicht nur Apple.
Das stimmt in der Tat.
Eigentlich muss man sagen, ist jeder, der...
Also, nicht, Non-Google.
Ja, aber auch Google, ne?
Also Google, ja, stimmt, ja.
Google innerhalb des Kosmos, also kriegst du noch, also als...
Innerhalb ihres eigenen Kosmos wird es besser, außerhalb ja, schwieriger.
Für sie?
Genau, für sie.
Aber kriegst du noch was auf Keyword-Ebene? So, also, das wird ja deutlich schwerer. Und zudem ist ja auch die Gesetzgebung jetzt nicht so designt worden.
Okay, das stimmt, ja.
Wollen wir nicht jammern, es ist, wie es ist und wir müssen das Beste draus machen. Und ihr habt zudem ein komplexes Produkt, was eine relativ lange Customer Journey hat. Ne? Mhm. Also zumindest könnte ich mir vorstellen, dass dort, wo hohe Kundenwerte generiert werden, dass das nicht 12-Stunden-Journey sind.
Und da hast du vollkommen recht, vielleicht noch einen Punkt zu dem, was du gesagt hast, zu der Veränderung am Markt mit Google und etc. Das ist schon eine interessante Bewegung, weil ich muss sagen, die Erkenntnisse, die ich auch vor vielen Jahren hatte, jetzt irgendwie vor 8 Jahren oder 10 Jahren hatte im digitalen Marketing, ja, die dann kompetitiven Benefit gebracht haben, ja, haben sich jetzt so sehr geändert, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Also früher war es praktisch, oder war so gut, wenn du eben genau weißt, wie du mit Third-Party-Tracking etc. viel rausholen konntest. Und jetzt läuft es darauf hinaus, dass die Organisationen oder Marketing generell lernen muss, eben diese Maschinen, ja, also irgendwie Google mit den ganzen automatischen Bidding, ja, mit den ganzen Automatismen, was auch immer mehr in Richtung Blackbox wird, richtig zu bedienen. Ja. Also nicht einfach nur zu sagen, hier ist meine Kreditkarte und hier feuern wir mal einen Pixel oder hier geben wir dir mal die Daten und jetzt mach mal, sondern auch zu überlegen, zu re-engineeren, und das ist eine Herausforderung. Und da hilft natürlich auch, die Vergangenheit zu kennen und wo sie herkommen und ja, möglichst viele Komponenten zu verstehen, zu schauen, wie man diese Maschinerie füttern muss, ja, oder wie man diese Blackbox bedienen kann, um möglichst viele Vorteile zu haben, weil einfach nur Kreditkarte übergeben, Lastschrift hinterlegen sozusagen, ja, und dann...
Oder in der Agentur,
ja, dann das ist dann eben, natürlich klar, ja, der eine oder andere Partner kann natürlich auch gut beraten, ja, wer hat ja am Anfang gesagt, ja, gibt da ja auch gute Partner, die...
Ja, aber ich meine das eigentlich in andere Richtung, sozusagen, du kannst dir das Budget einem Kanal geben, du kannst das Budget aber auch einer Agentur geben, du kannst es auch Beratern geben, die dir ein gescheites Steuerungsmodell machen, da sagt der Kanal nein, aber, wenn du das meinst. Aber die Komplexität ist ja auf jeden Fall da, ne? Egal, wer sie am Ende löst, und gerade auch dieses Korrelieren aus CACs sind ja erstmal immer kostenorientiert. Du erntest ja ganz unterschiedliche CLVs, die du erst über die Zeit, das ist ja eine Natur der Sache, über die Zeit erst verstehst. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum immer mehr Unternehmen wie ihr Marketingorganisationen halt im Innern aufstärken, also weiterqualifizieren etc. Aber da wollen wir ja gleich zu sprechen kommen. Wie baut man eigentlich eine IPO-ready Marketing-Organisation vielleicht? So ein bisschen, weil meine Standard, du kennst ja ein bisschen meinen Podcast, Standardfrage, was ist schon Standard hier? Aber also eine logische Anschlussfrage wäre ein bisschen, wie sieht jetzt deine Organisation aus? Mhm. Bei dir finde ich aber besonders spannend, wie hat sich die Organisation auch im Hinblick auf die, in Anführungsstrichen, Herausforderung IPO oder die Ambition IPO, wie hat sich deine Marketingorganisation weiterentwickelt? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie die Reise da der letzten 24 Monate aussah.
Ja, ist ein guter Punkt. Man muss sagen, dass grundsätzlich, wurde ich natürlich auch nach dem oder während des und vor dem IPO gefragt, ja, erstmal, oh Gott, wie schaut es denn aus bei euch? Wie viel Aufwand ist denn das? Man muss natürlich grundsätzlich sagen, also vorab sagen, dass natürlich dieser IPO inhaltlich und zeittechnisch natürlich sehr stark den Finance-Bereich betrifft, ja. Auch wirklich Hut ab, ja, was die Kolleginnen und Kollegen da geleistet haben, ja, wie viele Nächte und Wochenenden und so weiter durchgearbeitet haben, das ist echt nicht ohne. Bezüglich der Marketingorganisation und wie bereitet man sich darauf vor? Ich glaube, wir haben uns explizit auch häufiger die Frage zugestellt, und was bedeutet das für die gesamte Organisation, ja, und aber natürlich auch für das Ressort Marketing. Es ist schon wichtig zu verstehen, dass man natürlich dann eben die Börse hat, die natürlich auch das Unternehmen gewisserweise treibt, oder auch der Aktienkurs, ja, oder auch eben was man da veröffentlicht, natürlich treibt, ja. Entsprechend sollte man sich natürlich auch darauf vorbereiten, schauen, dass die Organisation da auch ein Feingespür für hat, ja. Aktionäre haben gewisse Interessen, ja, die natürlich auch zu schauen, dass man die bedienen kann und dass man auch schaut, dass man das Unternehmen entsprechend in diese Richtung lenkt, ja. Da haben wir auch immer wieder darauf geachtet und haben geschaut, dass wir uns da weiterhin entwickeln. Am Ende des Tages im operativen Doing, also in der Execution für die einzelnen Marketing-Aktivitäten, ändert sich jetzt nicht viel. Natürlich achtest du darauf, bei den ganzen rechtlichen Restriktionen und auch den Gegebenheiten, nochmal, dass du explizit diese einhältst, also nicht, dass man irgendwie nicht gegen das Gesetz verstößt, was wir vorher gemacht haben, jetzt nicht mehr. Das ist nicht der Fall, sondern es ist eben, das deutsche Aktiengesetz ist sehr konkret, sehr strikt auch, ja. Und dann muss man immer schauen, dass man eben nicht für die Aktie wirbt zum Beispiel, ja, dass es nicht irgendwie den Verdacht hat, ja, gerade mit den USA als deutsches Unternehmen, mega komplexes und sehr eingeschränktes Thema, ja, dass man dann dort lieber zweimal, dreimal vorsichtiger. Aber das sind wenige Fälle. Ja, also in der Regel bewerben wir unser Produkt, in der Regel bewerben wir unser Unternehmen und die USPs. Und die haben dann weniger mit zu tun. Das heißt, im Operativen hat sich gar nicht so viel verändert, verständlicherweise. Es ist nicht, dass irgendeine Kampagne eine ganz andere Ausrichtung hat oder einen Kanal, der durchgehend läuft, dass da irgendwie jetzt was Besonderes passiert ist. Man bekommt aber, und das ist das Interessante, wenn man sich auch mit so einem Börsengang auseinandersetzt, verständlicherweise viele Insights, könnte man auch vorher bekommen natürlich, ja, aber man setzt sich noch mehr auseinander mit den Konkurrenten, die an der Börse notiert sind. Man vergleicht sich ja mit denen. Ja. Es gibt viele Companies, die auch nicht public listed sind, die vielleicht auch noch wachsen oder kleiner oder sogar größer sind, weil es bei uns weniger der Fall ist, aber die nicht public listed sind. Teilweise bekommt man ja auch da Daten raus, ja, also jedes Unternehmen in Deutschland muss ein Handelsregister Veröffentlichungen hinterlegen, wenn es zumindest eine GmbH ist oder Aktiengesellschaft ist oder wie auch immer. Aber in der Börse bekommst du natürlich noch mehr Daten aus. Es gibt ein Investor Relations. Ja? Und diese Daten und diese Infos kannst du natürlich nutzen, weil man ja auch verglichen wird. Man weiß, da sind Analysten, da sind Aktionäre, da sind Personen, die schauen sich eben diese KPIs an und vergleichen. Naja, dieses Unternehmen hat folgenden Customer Lifetime Value. Oder? Dieses Unternehmen hat diesen Customer Lifetime Value. Und dann setzt man sich natürlich schon auseinander und schaut sich an, woran könnte das denn liegen? Ja, wie ist denn die Betrachtung? Manchmal steckt ja der Teufel ja auch im Detail, ja, oder sind es eben Kleinigkeiten, die dann sehr unterschiedlich sind. Und wie ein Unternehmen den Customer Lifetime Value betrachtet, ja. Und dann kann das natürlich auch eine Adjustierung bedeuten, der KPI, oder dann kann es dann natürlich auch eine Veränderung der Aussteuerung bedeuten. Aber in der Regel, operativ bedeutet das nicht gar nicht so viel. Man vergleicht sich eher, schaut sich die KPIs an, und versucht dann eben zu schauen, dass man mit diesen KPIs mithalten kann. Gerade im Marketing haben wir den Vorteil, dass man natürlich eine sehr schnelle Adjustierung machen kann. Ja. Auch unabhängig vom Kapitalmarkt sind ja die Marketingkosten, also das Invest im Marketing, das Marketingbudget, ist ja auch beim CFO, ja, oder mit dem Finance-Bereich schnell mal der Kostenblock, wo man auch mal was kürzen kann. Ja. Es gibt ja einfach viele Kostenfaktoren, die ein Unternehmen hat. Ja. Mal eben so schnell, also ne, immer zu sagen, also bei uns nicht der Fall oder war bisher nicht notwendig oder ist nicht notwendig, aber mal eben zu sagen, kann, meine Serverinfrastruktur zu verändern oder ein Rechenzentrum oder mein Gebäude zu verkaufen oder was auch immer, ja, das ist schwieriger. Personal ebenso, willst du auch nicht. Und natürlich der Marketingkostenblock eher der Faktor, wo du schnell mal sagst, okay, wir drehen mal runter oder müssen mal 10% die Kosten cutten. Ja, genau, das ist vollkommen recht so.
Also Adjustierung im Anpassungssinn, nicht im finanztechnischen
Korrektur. Ja, genau. Und in der Regel, also korreliert ja in der Regel dann auch. Ja. Also wenn du drehst dann ein Marketingbudget runter, im besten Fall machst du alles richtig und dann oder hast das Marketinggeld auch richtig ausgegeben, dann geht auch der Umsatz runter. Bei einigen Produkten sieht man schneller und weniger. Ja. Und das ist eben das Interessante auch in unserer Branche. SaaS, ja, gerade wenn du eben so eine lange Customer Lifetime Value hast, da siehst du eben die Veränderung langsamer. Ja. Also jeder Konkurrent oder auch jedes Unternehmen in diesem Segment, das mir jetzt sagen würde, hey, wir schaffen es jetzt ganz schnell, den Umsatz zu verdoppeln. Ja. Super, also organisch, also sehr, sehr, sehr schwer. Ja. Bisschen zu unmöglich, weil du natürlich einfach lange Laufzeiten hast, ja. Hast natürlich auch eine gute Möglichkeiten zu predikten, also wo der Umsatz rauskommt. Mhm. Das ist eben der Vor- und der Nachteil. Aber du kannst eben Recurring Revenue Modellen, Subscription Modellen, Software as a Service Modellen nicht so schnell die Topline verändern. Und ja, zu deiner Frage, also du hast vollkommen recht, also eben, wenn es eine Prediction gibt, ja, oder natürlich versuchst du ambitioniert ranzugehen und die Prediction auch in der Regel zu übertreffen. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Ich versuche natürlich ambitionierte Ziele zu setzen und dann zu schauen, dass du auch drüber.
Wobei, sehr guter Punkt, bei SaaS ist ja gar nicht, ich habe auch noch ein Flugbeispiel gebracht, das war ja total falsch. Bei SaaS ist die Volatilität auf der Topline ja gar nicht so groß, ne, weil es sich lange aufbaut. Da muss ja schon was Schlimmes passieren. Aber auf der anderen Seite haben SaaS-Unternehmen ja ich weiß gar nicht, ob das allen so bewusst ist, wie wie unglaublich schön die KPI-Welt in der SaaS-Welt ist. Also die ist ja auch nicht schön, weil die SaaS-Leute einfach nur besser rechnen können, sondern weil das Geschäftsmodell halt wirklich den Kunden vollkommen de-anonymisiert. Das hängt an Accounts, Expansion, also die Net Revenue Expansion ist deutlich. Man kann die Churn erkennen, man kann die Kanäle erkennen. Also das Einzige ist, dass man halt den Funnel, den Zulauf-Funnel nicht immer sauber attribuieren kann. Aber sonst ist es ja eigentlich auf der Revenue-Seite super gut predictable. Das ist ja eigentlich auch nicht das Recht, das ist eigentlich nicht ein SaaS-Produkt, nicht die
Prediction. Genau, Subscription, hast du vollkommen recht. Und das ist eben der Vorteil. Ja, das ist natürlich eben, dass du da im Voraus ziemlich gut sagen kannst, wo der Umsatz lang läuft. Ja. Da wenig Überraschungen hast, meiner Meinung nach, also in der Regel ist das ja der Fall, aber eben auch nicht, wie du sagst, diese Volatilität hast, also mal eben schnell was drauf zu hören. Aber du sagst, wie schön diese Welt ist, da hast du vollkommen recht. Ich komme ja, oder ich habe ja früher auch viel E-Commerce gemacht, du kommst ja von der K5, ja, E-Commerce-Messe oder E-Commerce-fokussierte Bereich und da muss man sagen, es hat natürlich aber auch einen Charme, wenn du natürlich eine kurze Customer-Journey hast, ja, also wenn du einen Kunden einkaufst und ich habe ja früher auch viele Online-Shops betreut, ja, und wenn du natürlich eine sehr kurze Journey hast, ja, du kaufst einen Kunden ein, der hat irgendwie wenige Stunden oder Minuten, bis er in der Regel abschließt, ist natürlich auch sehr lukrativ, macht natürlich auch.
Ach cool. Ja, aber weißt du, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, also jetzt, wenn wir, du hast recht, ich komme gerade aus der, wir sind hier in Berlin und das war jetzt gerade am 20. 21. eine sehr, sehr gute K5, wie ich fand. Auf der anderen Seite, von wegen Prognosegüte, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber es gab noch vor kurzem Handelsunternehmen, die public listed war und wo wirklich, oder Modeunternehmen, wo wirklich der Winter, also wirklich das Klima, also wie lange es, wie kalt ist, Einfluss auf die Topline hat, weil wenn die Leute keine Winterklamotten kaufen, das Zeug dann im Lager liegen bleibt. Ne? Also das nur so zum Thema kurze Journey. Kurze Journey ist halt doof, wenn es am Wetter hängt, als Beispiel.
Ja, das ist recht,
nicht,
ja.
Nicht unser Problem, wieder zurück auf die IPO-Seite, die wenn man so Public Listing vorbereitet, dann gibt es ja traditionell auch so Roadshows, viele Menschen, die sich für das Unternehmen, also vor allen Dingen dann Institutionelle, die sich für das Unternehmen und deren Organisation interessieren. Ich weiß, dass du da auch sehr stark engagiert hast. Was waren so deine Erfahrungen? Was waren vielleicht so die besten, gerne auch, was waren die blödsten Marketingfragen, die du in der Zeit erlebt hast? Viele von denen sind ja auch public, auch Analystenkonferenzen. Ja. Hatte ich so lange bevor es Podcasts gab, hatte ich mal so eine Macke, da habe ich die Analystenkonferenzen von den Public E-Commercern habe ich mir angehört. Das war spektakulär.
Also schon sehr interessant, auch mal die Insights zu bekommen.
Gut. Ja, genau. Also sowas wie hier die Parent Company von Booking.com, Pipeline. Das war mein bestes Learning.
Das hast du recht. Ich muss auch sagen, mir ist auch aufgefallen, wie wenig das genutzt wird. Wie viele Unternehmen einen IR-Bereich haben, Investor Relations-Bereich haben, viele Daten dort veröffentlichen, Insights auch rausgeben und dann auch wirklich
in Mengen.
Also viele Insights bekommen, lernen kann, ja. Und ob es eben die Konferenz ist, wenn dann der Geschäftsführer, der CEO oder von mir so ein Marketingvorstand, so auch immer, wie auch immer, oder CFO da dann Insights gibt, ja. Also auch meistens immer Bereiche, die eher versteckt sind, ja. Also wie häufig auch mit Leuten spreche, die dann irgendwie Vermutungen haben, wo ich sage, naja, technisch gesehen könntest du es herausfinden. Ja, es gibt immer Möglichkeiten, oder da gibt es dann eben die Möglichkeit, da kann man eigentlich noch mehr Insights bekommen, aber du hast vollkommen recht. Ja. Zu deiner Frage, zu den dümmsten Fragen kann ich ja gar nicht sagen. Vielleicht zu den dümmsten Fragen kann ich ja gar nicht sagen. Vielleicht hört ja der eine oder andere zu.
Du kannst eine abstrakte Frage.
Nein. Also was interessante Fragen waren oder worauf natürlich die, also wir hatten Capital Markets Day, der ist auch noch öffentlich abrufbar. Ja, da siehst du auch meinen Teil meines Vortrags. Wir hatten eine Analystenkonferenz, wir hatten natürlich auch mal einzelne diverse Roadshows, alles, was dazugehört, ja. Und Fragen, die natürlich aufkommen, gehen in Richtung der Performance der KPIs des Unternehmens, ja. ROI, Return on Investment der Company, bezogen auf das Marketing Spending. Das ist natürlich ein Thema, was hoch und runter geht, ja, was sehr wichtig ist und womit man sich ja natürlich auch vergleicht. Ne? Darum geht es ja am Ende auch. Ja? Wenn das Unternehmen profitabel wirtschaftet oder andere Unternehmen, die nochmal vielleicht Geld aufnehmen müssen, ja, wie effizient können die dieses Geld spenden, ja. Und wenn ich mal das umgekehrt nehme, was war die beste Marketingfrage, die ich bekommen habe jetzt in diesem Kontext, da war es tatsächlich, dass ein Analyst, ein sehr guter Analyst, ein sehr wichtiger Analyst, uns gefragt hat oder mich explizit gefragt hat, der in großer Runde, als ich da auf der Bühne war und Q&A angeboten habe, warum unser ROI denn so gut ist. Mhm. Auch vor allem im Verhältnis zu unserer Konkurrenz. Ja.
Weil er unterstellen wollte, dass euer Wachstum nicht ambitioniert genug ist?
Ja, nein, also er meinte das natürlich im Ernst. Ja. Ja. Also er meinte es im Ernst und sagte auch, warum, wie schafft ihr das denn? Der ROI so gut, wie das ist ja, wie schafft ihr das? Ja, und das hat mich natürlich auch gefreut.
War komparativ gut.
Ja, also der ROI, Return Investment, genau. Desto höher, desto besser. Genau.
Aber hat er Like-to-Like, also Business-Modelle zu Business-Modelle verglichen? Yes. Weil man kann sagen, wenn du, es gibt ja so die allgemeinen SaaS-Metriken, ne? So wie zum Beispiel jetzt die CAC-LTV-Ratio, ne? Und die exact. Kann 1:3, 1:6 oder 1:16, muss oder wissen, wie groß man dann ist und wie schnell man wächst. Mhm. Was war deine Antwort?
Natürlich habe ich mich erstmal sehr gefreut, ja, weil es natürlich für uns als Unternehmen dann einfach positiv auch widerspiegelt. Es war ein guter Analyst, also der aus dem Segment kommt, also das heißt, der kennt auch die Konkurrenz. In der Tat auch das, was wir am Anfang besprochen haben, unser Vorteil, dass wir ein sehr breites Produktportfolio haben, gut im Cross-Sell, Upsell sind, auch natürlich ein gutes Produkt haben. Es ist ein technisches Produkt und wir sind sehr technisch, wir decken da sehr viel ab. Auch in der Wertschöpfungskette, das hatten wir vorhin gar nicht so sehr, ja. Aber wir betreiben auch unsere Rechenzentren selbst. Viele unserer Konkurrenten sind große Hosting-Unternehmen, aber nutzen als Infrastruktur runter AWS oder ähnliche Sachen. Ja, da können wir einfach deutlich besser performen und das merken auch die Kunden. Natürlich da. Wir haben eine hohe Customer Lifetime, also viele Kunden, die einfach auch schon lange bei uns sind und auch sehr zufrieden sind mit durch eben unsere Thematik. Und ja, wir schaffen es halt eben durch sehr performanceorientiertes Marketing oder durch sehr datengetriebenes Marketing, selbst im TV, ja, selbst wenn wir Brand-Aktivitäten machen, wir so alles zu messen. Ja, das ist eine meiner, ist Teil meiner DNA und auch der DNA, die ich dem Marketing-Team beigebracht habe und die, worauf wir sehr stark setzen, ja, dass wir genau darauf achten und schauen, was bringt das denn genau, ja? Welchen Effekt hat das kurzfristig, nachhaltig, und dazu führt es eben meiner Meinung nach, dass wir eben diesen ROI und der auch immer weiter, also zu diesem ROI, der eben so gut ist. Ja.
Die reportet ihr auch so Detail-KPIs wie Churn in Segmenten oder Kohortenentwicklung nach Gewinnungsweg oder Gewinnungszeitpunkt oder Kohorten nach Produktkategorie?
Nein, deswegen kann ich dir dazu auch leider nichts sagen.
Ja, das ist aber auch interessant, weil, also wenn ich in dein, ich muss jetzt nicht spekulieren, aber das wären genau, wenn ich versuche zu benchmarken, also wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwie was zu lernen, mir was abzugucken, dann würde ich genau darauf achten, wo eigentlich die profitablen Segmente sind oder wo die Haltbarkeit vielleicht anders ist. Aber verstehe ich. Wäre es nicht interessant, so als Steuerungsgröße, weil so, ich finde das immer, es war so eine Diskussion auf der K5, dass dieses Thema Topline-Revenue, Optimierung, ja im Grunde auch immer das Dilemma hat, dass man das, die Finanzlogik eigentlich den Kundenwert zwar versteht, aber es hat meinem Verständnis nach kein Widerhall in den P&Ls, auch in den Gewinn- und Verlustseiten und auch nicht in der Bilanzseite. Also die Kundenwerte werden in der Regel nicht bilanziert, meinem Verständnis nach. So, und die
also du meinst, wenn du Topline im Umsatz wächst, wird das
Topline,
nicht.
Topline ist, nee, die Topline ist da, aber praktisch die Anzahl deiner aktiven Kunden als Beispiel ist nichts, was irgendwie ins Anlagevermögen reingeht.
Achso, verstehe, okay. So,
ne? Das ist vielleicht nerdig.
Ja, ist ein guter Punkt.
Wir kamen auf die Diskussion, weil jetzt gerade in der jetzigen Zeit, das ist jetzt ein Ausschweif in die E-Commerce-Welt, viele haben das Problem, dass sie im Grunde das Lager zu voll haben, das Konto zu leer und jetzt im Grunde mit hohen Rabatten und eigentlich auch immer noch relativ zu hohen Marketingkosten zu schlechte LTVs einkaufen, weil sie damit einfach nur Liquidität gewinnen. Das ist im E-Commerce gerade ein weit verbreitetes.
Stimmt, also an einer oder anderen Stelle kommt man es mit.
Und das Problem ist, wenn man das bewusst tut, ist das okay. Das Problem ist aber, dass die meisten selbst von sehr, sehr reifen Organisation, das im Finanzcontrolling nicht wiedergespiegelt wird. Weil im Grunde, du siehst es in deiner Marketing-Engine, dein CFO, also ihr seid ein SaaS-Unternehmen, ihr könnt das, aber die Durchschnittsorganisation einer Mid-Cap-Company ist in der Regel dann nicht strukturell aufgestellt, diese Kundenwertperspektive zu haben. So. Also das Dilemma ist ja vor allen Dingen, wenn man es nicht bewusst tut. Wenn man es bewusst tut und sagen, okay, ich mache jetzt Topline-Growth, was wir Beispiele hatten, und ich ich drehe ein bisschen schneller das Hamsterrad. Das ist ja das eine. Mhm. Versus ich kaufe eigentlich sehr, sehr wenig Kunden, aber die dafür eine sehr, sehr hohe Profitabilität in der Zukunft haben.
Mhm. Da fällt mir eine gute Frage ein. Du siehst ja von außen viele Unternehmen, viele Organisationen und hast da ja auch immer, siehst ja die typischen Fehler und auch Fehler, die vielleicht besonders wehtun. Wonach würdest du denn eigentlich so eine Marketingorganisation als CMO, Vorstand für Marketing oder wie auch immer, wonach würdest du steuern? Was wären so die KPIs? Was wären so deine Top-KPIs?
Also meine Top-KPI, das ist sehr dicht an dem, was du sagst, ist wirklich die CLV-Ratio.
Mhm.
Das ist immer noch die, also du kannst es allgemein jetzt erstmal, ne? Zuerst guckt man sich, weil es schneller erreichbar ist. Jeder kann sofort eine Kur von einem Wachstumstempo unterscheiden. Die billigste im transaktionalen Geschäft, die billigste, aber relevant, also Pareto optimiert, schnellster Einstieg ist die Wachstumsgeschwindigkeit nach Kanälen unterteilt nach Neukunden- und Bestandskundenquoten.
Das ist der schnellste
Lackmustest, um zu gucken, ob eine Organisation von der Substanz lebt, sich neutral verhält. Also wenn zum Beispiel die Neukunden gerade die Churn irgendwie und die Kur ungefähr die Profitabilität widerspiegelt. Oder ob ein Unternehmen eigentlich Gas gibt und im Grunde nur aber profitable Marktanteile ist. Also weil wenn du sagst CAC und CLV, dann kommst du im Grunde mit einer Gleichung, wo es viel zu viele Unbekannten gibt, weil die meisten ja auch Schwierigkeiten haben, eine echt gute CAC- und CLV-Betrachtung auf die Basis. Du hast ja auch das Thema der Attribution gesprochen. Viele haben gar nicht den Luxus, dass sie wirklich eine richtig gute Kundenperspektive haben können. Das ist ja der erste Schritt. In der
Welt
ist das eine Gegebene, aber in vielen der normalen transaktionalen Geschäftsmodelle ist das nicht gegeben.
Hast recht, ja.
So, und das wäre so der erste Punkt, auf den ich drücke.
Das ist ein guter Punkt. Ja. Das ist eine sehr interessante Analyse. Auch ein gutes Standard-Dashboard, was man haben sollte.
Total. Mhm. Vor allen Dingen ein Dashboard, was von, das war so der andere ins Doing, ein Dashboard, was von allen Seiten verstanden wird und geglaubt wird. Also so, ich kenne Dashboards, die leben in einzelnen funktionalen Bereichen, aber keiner der anderen Bereiche glaubt das Dashboard. Mhm. Also gerade Stichwort wäre ja auch CFO und Marketing. Und diese Controlling, die Marketing-Controlling-Sichten, sind ja auch für andere Ziele gebaut worden. Mhm. Das, also du hast es ja gerade selbst gesagt, ne? Das CFO-Bedürfnis ist ja ein ganz anderes als der, es gibt Schnittmengen, aber der Marketier, du willst Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, wo du dein Budget möglichst ROI-effizient irgendwie platzieren kannst und wo du noch Wachstumspotenzial entdeckst. Da brauchst du andere Sichten, Ausschöpfungsquoten, Steuerungsmetriken als dein Finanzcontrolling.
Das stimmt, ja. Nachfragen. Ja, also was ich häufig sehe, ist die also eine Differenz zwischen CMO und CFO ist dann vorhanden oder häufig vorhanden, wenn der CMO vielleicht ein bisschen zu kreativ ist, sich ausleben will mit seiner Organisation oder sich selbst oder wie auch immer, ja, und eben das nicht in diesen Zahlen widerspiegeln kann. Also er sagt, hey, CFO, ich brauche dieses Budget, weil wir müssen uns jetzt mal da positionieren oder wir müssen mal X machen, ja, und der CFO sagt, naja, aber es bringt erstmal nichts wieder, leg mir einen Businessplan vor, ja, und der CMO sagt, nee, aber wir müssen uns hier positionieren oder wir müssen das jetzt machen, wir müssen uns hier, ja, müssen die Marke schöpfen und dann so, aber in dem besten Fall läuft es ja so ab, ja, und so ist meine Approach, dass man sagt, man hat Hebel, man kennt Hebel, mit denen man wachsen kann, sieht genau, dass sie auch etwas bringen, kann eben darlegen, ob es kurz-, mittel- oder langfristig ist, ja, im besten Fall kennt man die oder schafft es, also diese Hebel zu identifizieren, also die Marketingkanäle, Aktivitäten, und weiß, dass sie es bringen, also kann es quantifizieren, Scalizi prüft es, ja, und geht dann sozusagen zu einem Kollegen oder Kollegin und sagt dann, hey, wir brauchen mehr Budget, weil es sinnvoll ist, ja, und dann klärt es eben im Zweifel nochmal mit den Gesellschaftern, mit den Investoren, wie auch immer, ja, ob wir jetzt bereit sind, noch mehr auszugeben, weil in der Regel hast du einen Return erst mittel- oder langfristig, aber um zu schauen, dass du das dann hinbekommst, ja. Ich bekomme es leider viel zu häufig mit, dass es halt eher natürlich auf dieser inhaltlichen Ebene ist, als auf dieser quantitativen Ebene ist, wo man sagt, ja, wir haben den Proof, ja, es funktioniert, brauche einfach nur mehr Marketing-Budget, zu skalieren. Ja.
Aber die, super Punkt, wir leben ja auch ein bisschen davon, dass das noch nicht überall vorhanden ist, aber die, also nicht du, aber ich, und das, was jetzt auch momentan häufig passiert, gerade jetzt in dieser Klimasituation, wirtschaftlichen Konjunktur, Klimasituation, ist, dass CACs eher steigen aufgrund der Auktionslogiken der GAFAs. Also CACs steigen, aber CLVs fallen. und in vielen Verticals praktisch parallel, einfach weil viel Rabatte momentan. Wir haben ja in vielen D2C-Modellen eher eine deflationäre Tendenz. Also Rabatte, aber vor allen Dingen durch mangelnde Loyalität. Ihr habt eine hohe Kundenloyalität schon allein in eurem Geschäftsmodell ist ja Kundenloyalität eingebaut. In transnationalen Geschäftsmodellen ist das nicht so. Und das heißt aber, dass wenn du dann einfach nur noch Marketing fragst, ist ja natürlich die Angst, die jeder CFO zu Recht hat, ist, dass man gutes Geld schlecht hinterher schmeißt.
Ja, exakt.
So. Mhm. Und das kriegst du gerade in dieser jetzigen Situation meines Erachtens nicht hin, wenn du diese ganz saubere Analyse- und Steuerungsmodelle hast, die vor allen Dingen auch eine Effizienznachweislogik haben, über Korten zum Beispiel, mit möglichen Prognosen. Ne? Die Prognose hat immer noch einen gewissen Fehler, aber es ist immer noch besser, als ich fühle, ich glaube, dass ich dieses Budget brauche.
Stimme ich dir zu, stimme ich dir vollkommen zu, das ist echt sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich würde sogar noch hinzufügen, dass es pro Segment oder pro Markt auch nochmal einen Sondereffekt gibt, in dem Moment, wo natürlich die Kosten oder wo das Marketingbudget sogar reduziert werden muss, weil eben mehr auf Liquidität geachtet wird, auf Profitabilität geachtet wird, geht die Konkurrenz natürlich manchmal auch einfach runter, ja, und reduziert das Spending, und das gibt natürlich auch eine Opportunität bei dem einen oder anderen, dass man sagt, man kann jetzt gerade effizienter einkaufen.
Aber auch das muss man sehen. Ne? Und dann musst du in der Lage sein, dein Budget wirklich nicht nur zu erkämpfen, sondern auch wirklich zu argumentieren.
Oder auch mal unterjährig zu adjustieren oder zu shiften oder sowas.
Genau. Das können richtig gute. Ja. Also, boah, ich könnte mit dir noch Stunden weitersprechen. Allein über dieses letzte Thema. Jetzt bin ich gerade warm. So. Aber bevor wir auseinandergehen, lieber Arthur, sag mir doch mal, wir können das ja gerne, wenn du Lust hast, gerne mal fortsetzen.
Super gerne.
Große Lust drauf. Aber bevor wir auseinandergehen, sag mir doch bitte, was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes oder noch nicht begonnenes Projekt?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, übergreifend ist es eben das Thema, auf unsere Company bezogen, Transformation in Richtung AI. Natürlich ist das Thema AI gerade extrem gehypt und in aller Munde, und gefühlt jeder oder viele arbeiten an AI, nicht alle. Ja. Viele Unternehmen, gerade auch Corporates, größere Unternehmen, haben Sorge auch vor AI und was da passiert. Ja. Nicht nur die Mitarbeiter, auch die Unternehmen. Ja. Und wir sehen natürlich, dass gerade in unserem Segment oder in vielen Bereichen, in denen ich aktiv bin, im Marketing, ja, mit generativer AI, da ist sehr viel passiert. In unserem Produkt, ja, der Website-Builder, da entwickelt sich weiter. Wir sind hingegangen und haben auch AI integriert. Also du kannst jetzt, wenn du eine Website-Benutzer stellst, ist dort OpenAI, also ein Teil von ChatGPT sozusagen integriert, womit du dann Content erstellen kannst, ja, easier, einfacher für den Endkunden. Und da haben wir noch so viele Möglichkeiten, ja. Aber auch als Unternehmen müssen wir schauen, wie wir damit umgehen und uns immer darauf gefasst machen und eben diese Effizienz, also diesen Leverage schaffen, ja. Das ist sehr wichtig. Und da wird auch eine Menge passieren. Viele Sachen kann man gar nicht vorhersehen. Man muss schauen, wie man sich darauf eben entsprechend einstellt, ja, und die Organisation dahin zu pushen. Deswegen, das hat höchste Prio. Es ist aber kein Projekt, was abgeschlossen ist. Aber in der Tat ist es ein Thema, an dem wir arbeiten.
Ja, super. Ja, und das, also ich hätte da gar keine, ich finde, du musst da gar nicht so den Disclaimer, dass das ein Hype-Thema ist. Ich meine, das ist das die Mega-Revolution, die da vor uns steht.
Der iPhone-Moment höre ich immer wieder. Ne?
Ja. Ja, wobei der iPhone-Moment, weißt du noch, wie lange der Mobile-Moment uns angekündigt wurde, und dann war der Mobile-Moment eigentlich ein iPhone, es war auf jeden Fall kein BlackBerry-Moment.
Ja, das war, das WAP gab es noch lange, obwohl es das iPhone noch gab, ja? Kennen viele gar nicht mehr.
WAP und iMode, ja, genau. Sehr schön. Lieber Arthur, das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Richtig gut, vielen Dank für deine Zeit. Und dann hoffentlich bis ganz bald in Hamburg oder Berlin oder sonst wo.
Ebenso, ja, freue ich mich auch drauf. Vielen lieben Dank dir auch für deine Zeit, dass du vorbeigekommen bist.
Gerne, so, danke.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.